Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Vivian Perkovic.
Ich freue mich, dass Sie zuhören. Und Sie haben es bestimmt mitbekommen, die Entrüstung um den zukünftigen Dirigenten der Münchner Philharmoniker Lahav Shani und seine Ausladung vom Flandern Musikfestival, weil er sich, Zitat, nicht genug gegen das genozidale Regime in Israel, Zitat Ende, positioniert habe. Der Intendant der Berliner Festspiele, Matthias Pees, der hatte schon nach dem 7. Oktober Platz gemacht in seinem Spielplan für die Thementage Reflexe und Reflexion, kuratiert von Meron Mendel und Sabanur Chema, weil er gesagt hat, nee, gerade jetzt müssen wir zusammenkommen und reden. Und auch diesmal hat er zusammen mit dem Intendant des Musikfest Berlin gesagt, hier, dann kommt doch zu uns. Und da war Lahav Shani mit den Münchner Philharmonikern heute Abend zum Konzert. Wir sprechen gleich drüber und später dann auch über dieses konspirative Gespräch. Da sprechen der Direktor von Telekom Serbia, Wladimir Lucic, und der CEO der United Group, Sam Miller. Die United Group, der gehört United Media, und United Media macht einen der letzten unabhängigen Nachrichtensender Serbiens, N1. Telekom Serbia ist hingegen der größte Internet-, TV- und Festnetzanbieter und mehrheitlich in Staatsbesitz. Und die reden um die Absetzung der Chefin von United Media. Unter das haben das Organized Crime and Corruption Reporting Project und KRIK, ein Netzwerk gegen Korruption, öffentlich gemacht. Über die Medienszene und was sie mit der gespaltenen serbischen Gesellschaft zu tun hat, auch darüber gleich mehr. Er ist Jude, er ist israelischer Staatsbürger. Was wird er sagen, wenn wir ihn zum 7. Oktober fragen und zum Israel-Gaza-Krieg, zu Netanjahus Politik zu Hamas? So beginnt ein Artikel, der Ende August 2024 in der Süddeutschen Zeitung erschienen ist. Geschrieben hat ihn Lahav Shani. Und es geht weiter. Nun, auf einige dieser Fragen werde ich keine Antworten geben. Wenn ich meiner Regierung Vorschläge machen oder sie kritisieren möchte, werde ich das in Israel tun und nicht in Deutschland. Auf andere Fragen werde ich keine Antwort geben können, weil ich diese Antworten nicht habe. Nicht, weil ich Musiker bin. Ich habe auch als Staatsbürger keine Antworten. Der Israel-Palästina-Konflikt ist hochkomplex. Da ist nichts schwarz oder weiß. Ich habe selber Fragen. Lahav Shani hat heute Abend beim Musikfest Berlin die Münchner Philharmoniker dirigiert und Musikredakteur Rainer Pöllmann war dort und ist jetzt hier. Schönen guten Abend.
Hallo.
Shani hat ja auch heute Abend keine Stellung bezogen, er hat dirigiert. Wer hatte denn stattdessen Antworten heute Abend?
Ich würde schon sagen, dass er und seine Musiker, die Münchner Philharmoniker, Stellung bezogen haben, Antworten gegeben haben, aber eben die Antworten, die Künstler geben können, wenn sie nicht instrumentalisiert werden von Veranstaltern, von Politikern und genötigt werden, mehr oder minder plakative politische Aussagen zu treffen. Deswegen würde ich eigentlich, ehrlich gesagt, bevor wir sicher auch über den politischen Kontext reden, der natürlich hier ganz elementar und ganz wichtig ist, würde ich eigentlich gerne mit der Musik anfangen wollen, denn es war schlicht und ergreifend ein wunderbares Konzert, das da zu erleben war. Ein fantastisches Programm. Das etwas gekürzte Programm des Konzerts, das auch in Gent gespielt werden sollte. Beethoven-Violinkonzert, sogar die Zugabe war sehr gut ausgewählt, sehr charmant, sehr freundlich. Und dann Wagner, ein Ausschnitt aus Tristan und Isolde. Und was da aber vor allem deutlich wurde im Lauf dieser anderthalb Stunden, was Lahav Shani so wichtig ist, die versöhnende Kraft von Kunst und Musik. Und das ist wirklich unmittelbar spürbar geworden. Es war ein konzentrierter Abend im ausverkauften Konzerthaus, also mit wirklich 1500 Leuten, zugewandt, empathisch, aufeinander hörend, und das nicht nur im künstlerisch-allegorischen Sinn, weil natürlich Musiker aufeinander hören müssen, sondern auch ganz, ganz konkret. Alle in diesem Saal haben einander zugehört. Und das ist ja so ungefähr das Gegenteil von mancher politischen Auseinandersetzung. Einen kleinen, wirklich klitzekleinen Ausschnitt haben wir mitgebracht.
Thank you.
Querschnitt aus dem Vorspiel und Liebestod von Tristan und Isolde, heute Abend so gespielt von den Münchner Philharmonikern, dirigiert von Lahav Shani. Aber ich muss natürlich nochmal zurückkommen auf die Rahmung. Wie war die denn? Was gab es denn für Worte?
Ja, es war natürlich schon eine sehr außergewöhnliche Veranstaltung in mehrfacher Hinsicht. Der Gendarmenmarkt, ein großer Platz mitten in Berlin, war komplett abgesperrt, weitläufig abgesperrt. Es war überall Polizei, es gab Ausweiskontrollen, es gab Taschenkontrollen. Also eigentlich das, was in vielen Ländern der Welt der Alltag für Konzertbesucher, für Konzertbesucher ist, das war hier aus, einiger Besorgnis heraus, dass es hier zu den Protesten kommt, die in Kent befürchtet wurden, war natürlich schon auch angebracht. Dann aber gab es wirklich nur eine ganz kurze Begrüßung des Intendanten der Berliner Festspiele, Matthias Pees, und der Dank natürlich an alle Beteiligten, die innerhalb, hat er gesagt, von 120 Stunden dieses Konzert auf die Beine gestellt haben, was wirklich eine enorme organisatorische Leistung ist, aber was natürlich auch ein unglaubliches Signal, ein kulturpolitisches, ein politisches Signal ist der Berliner Festspiele. Und dann eine ebenso kurze Rede von Wolfram Wallmer, dem Kulturstaatsminister, frei formuliert, sehr klar, sehr direkt, ohne jeden polemischen Unterton. Und er zieht eine historische Linie von den Nürnberger Gesetzen, die heute vor 90 Jahren beschlossen wurden, zu heute.
Heute vor 90 Jahren haben die Nationalsozialisten in Nürnberg Gesetze erlassen. Die berühmten Nürnberger Gesetze. Und von diesem Tag an wurden Jüdinnen und Juden in Deutschland zu Menschen zweiter Klasse erklärt. Sie durften nicht mehr auf Bühnen, weil sie Juden waren. Sie durften keine Geschäfte mehr machen, weil sie Juden waren. Sie wurden am Ende umgebracht, weil sie Juden waren. Und dass wir an diesem Tag in Berlin ein Orchester beschützen und feiern und würdigen wollen, weil ihnen eine Bühne verwehrt wurde, weil ihr Dirigent ein Jude ist. Das ist nicht nur traurig, das ist tief beschämend.
Man hätte sich durchaus auch eine politische, aktivistische Veranstaltung vorstellen können, mit vielen Reden, mit viel Empörung, und das völlig zu Recht. Aber es war, glaube ich, klug, das nicht zu tun, sich darauf zu beschränken. Die Vorgeschichte war eh allen Beteiligten völlig klar, und mehr als diese kurzen Worte hat es auch gar nicht gebraucht. Hat vielleicht auch eventuellen Protesten die Energie entzogen. Und es war ein guter Rahmen, um dann eben auch von Wolfram Wallmer selbst auf die Musik letzten Endes zu lenken.
Deswegen ist es gut, dass die breite Mehrheit der Gesellschaft aufsteht, dass sie die Stimmen erhebt, auch ihre Herzen erhebt und zeigt, dieses Europa des Antisemitismus, das sind wir nicht. Wir wollen es nicht, aber wir sind es auch nicht. Wir sind das Europa der Aufklärung. Wir sind das Europa der Toleranz. Wir sind das Europa der Freiheit. Wir sind nicht das Europa, das die Nazis vor 90 Jahren verraten haben. Und deswegen ist es großartig, dass wir dieses Konzert hören dürfen, weil die Musik, wie Sie zu Recht sagen, Grenzen überschreitet, weil sie verbindet, weil sie die Herzen öffnet, auch das Fenster zu einer Welt des Miteinanders. Und diese Kraft hat Musik und diese Kraft hat dieses Orchester und Dirigent in besonderer Weise.
Rainer Pöllmann, wir sprechen über das Konzert von Lahav Shani mit den Münchner Philharmonikern auf dem Musikfest Berlin. Was wird denn von der Aufregung im Vorfeld jetzt bleiben?
Von der Aufregung vielleicht die Erkenntnis, dass die konkrete Widerlegung der Argumentation des Flandern-Festivals hiermit erfolgt ist. Also von wegen, die Ruhe und Konzentration sei nicht gewährleistet. Ganz im Gegenteil, es ist eigentlich dieses Konzert ein weiterer Baustein in der Beschämung der Veranstalter in Belgien. Und es ist, glaube ich, schon ein Zeichen gegen die Instrumentalisierung von Kunst, ein Zeichen für die Freiheit von Kunst, zugleich für ihre Ausdrucksstärke, in diesem Fall jetzt der Musik. Und es ist ganz sicher kein Happy End. Das wäre zu schön, um wahr zu sein, aber in diesem Fall vielleicht doch, in diesem ganz konkreten Fall, ein kleiner Trost bei all dem, was vorher an Aufregung zu Recht da war.
Vielen Dank, Rainer Pöllmann. Moritz bleibt treu, Veronika Ferres, Frederik Lau und Heike Makatsch. Voller Popularitätspower ist die deutsche Serie Call My Agent Berlin. Die Schauspielerinnen und Schauspieler spielen sich selbst. Das ist aber nichts, was sich die Serienmacher für Deutschland frisch ausgedacht haben. Diese Serie ist im Original aus Frankreich. 4 Staffeln gibt's da. Inzwischen ein Kinofilm ist in Planung und es gibt ganz viele Adaptionen in Italien, in Korea und neuerdings eben auch in Deutschland. Ob die Serie mit dem Original mithalten kann und was sich sonst zu streamen lohnt. Simone Schlosser mit den Serientipps der Woche.
Moritz Bleibtreu ist zu alt, Veronika Ferres will in die Comedy und Frederik Lau steht auf eine Kollegin. Die Serie Call My Agent spielt in einer fiktiven Schauspielagentur. Im Original sitzt sie in Paris, in der deutschen Version am Kudamm. Der Clou dieser Serie: die Stars spielen sich selbst. Oder vielmehr, was wir dafür halten. Frederik Lau etwa, der von allen nur Freddy genannt wird, ist ein naiver Trottel, der zwar die Leute ins Kino lockt, aber keine Ahnung hat von Tragödie. Dass er die gewünschte Rolle trotzdem bekommt, hat er allein seiner Agentin zu verdanken. Sie und ihre Kollegen sind die eigentlichen Hauptfiguren und werden selbst gespielt von Stars, darunter Karin Hanschewski und Lukas Gregorowitsch, die aus Tatort und Polizeiruf bekannt sind. Ihre Figuren halten die Karrieren am Laufen. Aber das hat seinen Preis, natürlich.
Ohne Drehbuch kein Film, keine Finanzierung, keine Stars, keine Gagen und keine 10% für uns.
Die Serie ist ein Spiel mit Referenzen und Selbstironie. Die Marke Call My Agent ist auch deshalb erfolgreich, weil die Serie das Gefühl vermittelt, dass sich hier die großen Kinostars auf den Arm nehmen. Und das funktioniert nicht nur bei Isabelle Huppert und Juliette Binoche, sondern auch bei Katja Riemann, Jürgen Vogel oder Iris Berben. Einziges Problem dieser deutschen Version: sie hält sich etwas zu sehr an das Original und übernimmt daraus nicht nur die Frisuren, sondern auch komplette Handlungsstränge. Allerdings ist die erste französische Staffel inzwischen 10 Jahre alt, wodurch die deutsche Version etwas angestaubt wirkt. Welche Hollywood-Produktion setzt heute noch auf Botox, wenn sie doch ihre gealterten Stars einfach durch digitale Double ersetzen kann?
Moritz, alle machen das. Jeder, der mit einem Bein in der Öffentlichkeit steht.
Aber ich doch nicht, das passt doch nicht zu mir.
Die Frage ist doch, wollen Sie die Rolle spielen oder nicht?
Ja.
Alles andere sind Details.
Die Serie Call My Agent Berlin ist charmant gespielt und kurzweilig. Aber sie ist auch erschreckend harmlos und erwartbar. Für ein Drama fehlt die Spannung, für eine echte Satire der Biss. Und im Vergleich zum französischen Original bleiben die Figuren in der Agentur blass. Einzige Ausnahme und die Entdeckung der Serie ist Dana Herfurth. Sie spielt die Neue in der Agentur und die uneheliche Tochter eines der Agenten. Die Figur existiert auch im Original, aber Dana Herfurth macht sie sich zu eigen und erschafft dadurch etwas Neues, das der Serie an vielen anderen Stellen auch gut getan hätte.
Dein Lieblingsregisseur?
Truffaut?
Truffaut. Okay. Irgendwas aus diesem Jahrhundert?
Okay. Nach einer kurzen hormonellen Verirrung bei Wes Anderson bin ich über Sofia Coppola zurück zu Truffaut gekommen, pflege aber eine geheime und politisch nicht vertretbare Liebe zu Lars von Trier. Geht das klar?
Ich mag sie. Mhm.
Auch dieser Serie eilt ein gewisser Ruf voraus. Task. Die neue Serie von Drehbuchautor Brad Inglesby, der mit Mare of Easttown einen großen Erfolg hatte und seitdem als Erzähler des ländlichen Amerikas gilt. Kate Winslet spielte damals eine Polizistin in einer Kleinstadt in Pennsylvania, die in einem Mordfall ermittelt, der die gesamte Stadt erschüttert und gleichzeitig ein privates Unglück in ihrer Familie verarbeiten muss. Eine ähnliche Mischung aus Drama und Krimi liefert auch die neue Serie Task, wenn auch weniger intensiv.
Du sollst wieder in den Außendienst.
Jetzt?
Leider Gottes, ja.
Kath, ich meine, komm schon, das ist kein guter Zeitpunkt.
Ja, ich weiß,
du
das Timing
bei mir
scheiße,
los ist.
Ich weiß,
ja,
aber
scheiße, ist ein gutes Wort dafür.
Mir bleibt keine Wahl. Tom.
Der Ermittler ist diesmal Hollywood-Star Mark Ruffalo. Er spielt den ehemaligen Priester, jetzt FBI-Agenten Tom. Eigentlich hat er gerade eine Auszeit, aber dann bekommt er die Aufgabe, eine spezielle Taskforce zu leiten. Der Fall hat zu tun mit einem Mord, Drogenhandel und einer gewaltbereiten Biker-Gang. Aber vor allem geht es um Männlichkeit, Vaterschaft und die Frage nach Reue und Vergebung.
Wie ist die Definition von Wahnsinn? Ständig an einem Ort bleiben.
Nein, der Spruch geht anders. Irgendwas mit Versuch und Irrtum.
Für mich geht er so. Maeves Definition von Wahnsinn ist, im Irrenhaus zu bleiben und zu denken, dass sich was ändert.
Die Serie Task ist herausragend gespielt und inszeniert. Man sieht ihr an, dass sie von HBO produziert wurde. Der US-Sender ist noch immer der Maßstab für anspruchsvolles Fernsehen. Gleichzeitig bleibt die Serie blass im Vergleich zu Mare of Easttown. Die Geschichte ist vorhersehbar, die Gewalt wirkt ausgestellt. Und die Figuren erscheinen wie Abziehbilder einer Männlichkeit, von der man eigentlich glaubte, sich verabschiedet zu haben. Was die Serie jedoch auszeichnet, das ist ihr Blick auf die Kinder und auf die junge Frau Maeve, die im Hintergrund die Care-Arbeit erledigt, während sich die Männer die Köpfe einschlagen. Man hätte ihr eine bessere Storyline gewünscht.
Die Reichenbach-Synagoge in München ist eine der wenigen Synagogen in Deutschland, die nicht vollständig ausgebrannt ist in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938. Aber das auch nur, weil sie in einem Hinterhof in Brand gesetzt wurde und die Feuerwehr hat befürchtet, dass die Flammen auf die Nachbarhäuser übergreifen und deswegen haben sie die Reichenbach-Synagoge gelöscht. Erst nach dem Krieg 1947 ist wieder jüdisches Leben dorthin zurückgekehrt, aber nicht in die Einrichtung im Stil der neuen Sachlichkeit. Dafür hat jetzt ein Verein aus Münchner BürgerInnen gesorgt und die Reichenbach-Synagoge in den Zustand ihrer Erbauung und Eröffnung von 1931 versetzt. Und heute im Beisein von Bundeskanzler Merz wurde sie eröffnet. Unser Bayern-Korrespondent Tobi Krone hat die vielen Bauphasen mitverfolgt und war für uns dabei. Guten Abend, Tobi Krone.
Hallo.
Also viele sagen, diese Bauhaus-Synagoge ist wieder auferstanden. Wie war denn Ihr erster Eindruck?
Ja, es ist erstmal dieses Gefühl, in so einer Art Ozeandampfer zu sitzen. Also so ein leicht ovaler, sich nach vorne verjüngender Raum, geflutet von Tageslicht. Das kommt von oben durch eine Milchglasdecke. Und dieses Licht sorgt dann für ganz spannende, subtile Farbspiele. Die Wand ist in Himmelblau gestrichen und die Frauenempore, die so in den Raum hineinragt, die ist cremefarben. Und diese Kombination zusammen mit Schattenspielen und auch der Beleuchtung, die macht, dass manchmal dieses Blau sehr frisch, sehr kühl wirkt, da wo es hell angestrahlt wird, und manchmal wirkt es fast rötlich. Die Sichtblende auf der Frauenempore, die ist ja ein sehr kunstvoll verspieltes Art Deco-Design, das so ganz interessante Meander zeigt. Die Glasfenster nehmen jüdische Motive in stilisierter Form auf. Sie kommen aus der gleichen Schwabinger Glasmanufaktur wie damals, übrigens 1931. Ein echtes Highlight ist vorne die Tora-Nische, links und rechts flankiert von zwei sehr schicken, mundgeblasenen, mannshohen Leuchtsäulen in Messingfassungen, die die Schriftrollen symbolisieren sollen. Und die Tora selbst ist verdeckt von einem Vorhang in grünem Streifenmuster. Und der Stoff ist nicht irgendein Stoff, sondern stammt von der jüdischen Bauhauskünstlerin Gunther Stölzel. Und deren Enkel hat ihn der Erneuerung sozusagen gestiftet. Also da ist wirklich mehrfach ein echter Coup gelungen.
Jetzt ist ja bekannt, dass Bauhaus und die Nazis nicht so gut zusammengingen. Wie konnte diese Synagoge denn so 1931 noch gebaut werden?
Ja, ist tatsächlich ein Zeichen dafür, dass offenbar diese zwei Betvereine noch sehr viel Zuversicht hatten zu der Zeit, September 1931. Kurz darauf gab es ja auf dem Berliner Kurfürstendamm schon antisemitische Ausschreitungen durch SA-Schlägertrupps. Tatsache war, dass diese Gemeinden in der Münchner Maxvorstadt, das waren vor allem Ostjuden, wie sie sich selber genannt haben, also jüdische Menschen aus Russland, Osteuropa, die vor Pogrom und Krieg nach München geflohen waren und die dort vor allem Geschäfte, Handwerksbetriebe aufgemacht haben und die ihr orthodoxes Judentum in einer eigenen Synagoge leben wollten. Und schon jahrelang gab es Pläne für eine Synagoge, und aber dann erst dann, 1931, hat es auch geklappt. Übrigens, interessant, normalerweise haben ostjüdische Synagogen sehr opulente Ornamente, also sehr reich verzierte Synagogen. Dass man sich hier für den Bauhaus inspirierten jungen Architekten Gustav Meierstein entschieden hat, das lag wohl am knappen Budget. Minimalismus war da eine Notwendigkeit und offenbar dann auch eine Tugend.
Und wie kommt es, dass diese Geschichte ja eigentlich erst jetzt so richtig wiederentdeckt wird, und warum eben auch erst jetzt diese Rekonstruktion?
Ja, das hat vielleicht auch mit diesen verschiedenen Schichten seitdem zu tun, die sozusagen auf dieser Synagoge ja drauf liegen. Die Initiatorin dieser Rekonstruktion, die Münchner Intellektuelle Rachel Salamander, die ist selbst in der unmittelbaren Nachkriegszeit in Bayern geboren, als Kind von Displaced Persons, also Holocaust-Überlebenden, die in der Gegend München gestrandet waren, wie sehr viele europäische Jüdinnen und Juden, und eigentlich nur noch darauf warteten, nach Palästina, nach Amerika, nach Australien auszureisen. Und in dieser Zeit, 1947, hat diese neu zusammengewürfelte jüdische Gemeinde diesen Bau notdürftig zu einer Synagoge zusammengeflickt. Ja. Rachel Salamander hat heute in ihrer Rede von einem traurigen Pragmatismus gesprochen. Auch diese Synagoge sollte letztlich nur einer Übergangsphase dienen. Und dann wurde sie aber letztlich für die nächsten gut 50 Jahre die Hauptsynagoge in München, aber ohne großes Wissen eben, wie diese Synagoge mal ausgesehen hat, ganz früher. Ich habe heute mit Menschen gesprochen, die haben da geheiratet, die haben beim Totengebet über Jahre ihrer ermordeten Verwandten gedacht. Rachel Salamander erinnerte heute auch in ihrer Rede an dieses Schluchzen zu dieser, an diesen Tagen in diesem Haus. Ja, und dann kam die neue repräsentative Synagoge 2006, und dann zog die Gemeinde um und der Bau, ja, der wurde irgendwie vergessen, der verfiel zunehmend. Und Rachel Salamander hat dann nachgedacht, ihn zu sanieren, und das Denkmalamt wollte zuerst den Zustand von 1947 wiederherstellen, aber sie setzte sich jahrelang gegen so eine Version ein, wie sie heute betont hat. Wir hören mal kurz rein.
Ist uns Juden heute denn, 2025, zuzumuten, eine traurige, minderwertige Notlösung der unmittelbaren Nachkriegszeit wiederherzustellen? Nein.
Ja, und so ist es nun zu dieser Rekonstruktion gekommen. Und ich würde sagen, zum ganz großen Glück für diese Stadt und für ihre BürgerInnen.
Ganz herzlichen Dank, Tobias Krone, von der Eröffnung der Reichenbach-Synagoge oder der Wiedereröffnung in ihrer alten, nüchternen Pracht.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Israel hält an seiner Teilnahme für den Eurovision Song Contest 2026 fest, trotz Boykottdrohungen mehrerer Länder. Israelische Medien zitierten Golan Hospas, den Direktor des israelischen am ESC teilnehmenden Fernsehsenders Kan. Es gebe keinen Grund, warum Israel nicht weiterhin ein wichtiger Teil dieses kulturellen Ereignisses sein sollte, das unter keinen Umständen politisch werden dürfe. Seit Ausbruch des Gazakrieges 2023 überschattet der Nahostkonflikt den erklärt unpolitisch konzipierten ESC. Irland, die Niederlande und Slowenien hatten angekündigt, notfalls fernzubleiben. In Belgien gibt es Vorbehalte. Auch Spanien kündigte jetzt an, den ESC zu boykottieren, sollte Israel daran teilnehmen. Das Athen Epidauros Festival ist eines der bedeutendsten Sommerkulturfestivals Griechenlands. Jetzt soll der zentrale Veranstaltungsort das rund 2000 Jahre alte Odeion Amphitheater unterhalb der Akropolis geschlossen werden. Das berichtet die Griechenland-Zeitung. Für mindestens 3 Jahre sollen notwendige Restaurierungsarbeiten an dem antiken Theater durchgeführt werden. Das Odeion, auch Eurodio genannt, wurde durch den griechisch-römischen Politiker Herodes Atticus, des wohl reichsten Griechen seiner Zeit, um 160 nach Christus gestiftet. Es fasst rund 5000 Zuschauer. Seit den 1930er Jahren wird es wieder für Konzert- und Theaterveranstaltungen genutzt. Der internationale Musikwettbewerb der ARD in München ist einer der wichtigsten Wettbewerbe für klassische Musik weltweit und für viele Künstlerinnen und Künstler das Sprungbrett zu einer internationalen Karriere. Jetzt stehen die Ergebnisse fest. Im Fach Klarinette gewann Elad Navon aus Israel. Bei der Trompete holte Robin Payet aus Frankreich den ersten Platz. Am Klavier überzeugte Lia Wang aus China die Jury. Sie setzten sich gegen 150 Talente aus 32 Ländern durch. Insgesamt wurden Preisgelder von rund 130.000 Euro vergeben. Die Preisträgerkonzerte laufen vom 17. bis zum 19. September im Radio und Stream im ARD-Hörfunk. Bedeutende frühere Preisträger waren unter anderem der Sänger Thomas Quasthoff, der Geiger Christian Tetzlaff und der Dirigent Christoph Eschenbach. Skulpturen aus Wasser und Nebel. Für diese ungewöhnliche Abwandlung der Bildhauerei steht die japanische Künstlerin Fujiko Nakaya. Für die Berliner Neue Nationalgalerie hatte Nakaya eine neue Installation entwickelt, die den gesamten Skulpturengarten umfasst. Jetzt wird das Kunstwerk, das am Sonntag zu Ende gegangene Performance Festival der Berlin Art Week, überdauern. Dank einer Spende soll das Nebelkunstwerk, das sich durch feinste Wassertröpfchen mit den Bäumen und den feststehenden Skulpturen vermischt, noch bis Ende Oktober und dann wieder im Sommer 2026 zu sehen sein. Gestern war die Berlin Art Week zu Ende gegangen. Rund 32.000 Menschen hatten das Kunstfestival besucht.
So, was fehlt denn noch in dieser Sendung, die das Fazit unter das heutige Kulturgeschehen zieht? Canceln und Erinnerungskultur hatten wir schon. Kolonialismus ist jetzt dran. Im Ernst, harte Zeiten, harte Themen. Und was für ein Glück, dass wir, um uns damit auseinanderzusetzen, das weite Feld der Kultur haben. Oder Platz, wie es in Wiesbaden heißt. Platz machen ist das Motto der Theaterbiennale in Wiesbaden. Und die Kuratorinnen Rebecca Anwohner und Caroline Hochleichter haben internationale KünstlerInnen eingeladen, die sich vor allem mit dem kolonialen Erbe von Wiesbaden beschäftigen. Dorothea Markus war bei der Eröffnung.
Knallbunte Tüllbänder winden sich um die riesigen klassizistischen Säulen vor dem Staatsschauspiel Wiesbaden. Ein Ritual beginnt. Einmal rund um die neobarocke Gartenanlage führt die thailändische Künstlerin Sasapin Sirivani das Trüppchen aus Theaterleuten und Zuschauern, bevor sie feierlich das Festival segnet.
The procession marks the beginning of spreading colors across Wiesbaden. Is a call to those colored and colorful spirits who lived in Wiesbaden that have remained invisible for almost 2 centuries.
Farben in die Stadt bringen, theaterferne Orte mit Kunst belegen und Menschen eine Stimme geben, die zum Wohlstand der Stadt beigetragen haben, aber kaum je gehört wurden. Das haben sich die Kuratorinnen der Wiesbaden Biennale mit dem Motto Platz machen vorgenommen. Platz für verborgene Geschichten des Kolonialismus unter den Prachtbauten der Stadt, die im Krieg kaum zerstört wurde und nicht nur im Theater ihr wilhelminisch-kaiserliches Erbe pompös ausstellt. Das ist auch Thema beim Hörspielspaziergang durch die Stadt Birdsongs from Elsewhere, Vogelgesang vom Anderswo, konzipiert von der Londoner Künstlerin Barbie Asante und der Historikerin Memory Beaver mit Wurzeln in Namibia.
Denn sobald du unsere Geschichte hörst, wirst du diesen Ort nie wieder so sehen wie in der Vergangenheit.
Wir sind die Verbindung. Unser Dasein verbindet Wiesbaden mit vielen anderen Orten in der Welt. Sie haben zum Leben und zum Wohlstand beigetragen.
Willst du es denn hören? Es ist der Anfang einer Entflechtung. Komm mit uns.
Mit App und Kopfhörern kann jeder einer Erzählung von 2 Kindern folgen, Kwasi und Fulivi, die in der Kolonialzeit aus Togo nach Wiesbaden verschleppt wurden und in Kolonialwarenläden arbeiteten. Sie hat es wirklich gegeben, die Geschichte allerdings ist Fiktion. Wenn man mit ihren Stimmen im Ohr um Wiesbadens Theater wandert, wirken der Theatersondereingang des Kaisers und das ganze Gold schon absurd privilegiert. Dann kann man sich vorstellen, wie einsam man sich fühlt als schwarzes Kind in einer weiß geprägten Gesellschaft und dass ein Freund oder Vögel trösten können. Auch wenn das Hörspiel zuweilen langatmig und pädagogisch wirkt und über die kolonialen Orte nur verschwommen Auskunft gibt, ist das ein spannender Perspektivwechsel. Ohrenbetäubende Beats und Hundekläffen empfangen den Zuschauer auf der großen Bühne, dann beim grandiosen Eröffnungsgastspiel Dambuzo. Wie eine dunkle Bedrohung liegt das Bellen und monströse Knurren die ganze Zeit unter dem Happening. Hundegebell bedeutet für sie Grenzen, Kontrolle und traumatische Erinnerung an koloniale Herrschaft, sagt die Choreografin Nora Chimpomira aus Simbabwe und New York, wenn sie zum Sprechen aufgelegt ist, etwa in einem Podcast zum Festival Tanz im August. In Wiesbaden ist sie es nicht, sondern verlässt das Werkstattgespräch vorzeitig, nachdem sie den Zuschauern Unkenntnis afrikanischer Kultur unterstellt hat. Schipomirs Abend Dambuzzo wirkt dennoch wie ein Angebot zur Versöhnung. Bier und Sprudel kann sich jeder aus dem Kühlschrank holen, Stühle gibt es nicht. Stets verändern sich Räume und Lichtverhältnisse. Zu Beginn kämpfen die 8 Performer erbittert, werfen Matschklumpen an die Wand, dann spielen sie Fußball. Wie ein Mahnmal steht plötzlich ein riesiger Papphund auf der Bühne, kriechen die Performer aus unerwarteten Ecken wie Tiere, hecheln, fletschen die Zähne, bis sie immer häufiger harmonisch in Formationen tanzen und wir gleich mit. Inseln entstehen von Harmonie, Gleichklang und Freude. Dambuzzo bedeutet auf Shona Störung und das ist auch Programm. Die verstörende Arbeit vermittelt Gefühle von Ohnmacht und der Kontinuität von Gewalt und zeigt, dass nur starke Gemeinschaft dem etwas entgegensetzen kann. Und dennoch, so richtig abgeholt, fühlt man sich als Zuschauer nicht von der Eröffnung der Wiesbaden Biennale. Zu kryptisch wirken die englischen Stücktitel. Man wünschte sich etwas mehr Erklärung und Vermittlung zwischen internationalen Künstlern und Wiesbadener Bürgern im doch so dringenden postkolonialen Diskurs.
Dorothea Markus über den Auftakt der Biennale in Wiesbaden. Die Medienlandschaft in Serbien war schon polarisiert und auf Krawall gebürstet, bevor es die sozialen Medien, die Algorithmen und die Echokammern gab. Schon seit Jahrzehnten kann man dort beobachten, was mit einer Gesellschaft passiert, in der Medienhäuser vor allem Geschäfte machen und keine journalistischen Produkte. Beispiel die WAZ. Vor mehr als 10 Jahren hat sie ihren Anteil an der ältesten serbischen Tageszeitung Politika an eine russische Briefkastenfirma verkauft, hinter der sich letztlich ein umstrittener serbischer Oligarch befand. Oder die Ringier-Gruppe, die vor allem mit Yellow Press ihr Geld macht auf dem serbischen Zeitungsmarkt und Ende 2023 einer Vucic-freundlichen eigenen Managerin das unabhängige NIN-Magazin übertragen hat, worauf die ganze Redaktion gekündigt hat. Im Ranking für Pressefreiheit der Organisation Reporter ohne Grenzen ist Serbien mittlerweile auf Platz 96 von 180 und jetzt gibt es Gerüchte und Telefonmitschnitte, die die Gleichschaltung des unabhängigen Fernsehsenders N1 behaupten. Darüber spreche ich mit Michael Martens. Er ist der Südosteuropa-Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Danke, dass Sie Zeit haben.
Danke für Ihr Interesse.
Was ist denn jetzt los bei N1?
Ja, also das ist natürlich alles in Wirklichkeit ziemlich kompliziert. Wenn man es versucht, in wenigen Sätzen zusammenzufassen, dann kann man sagen, dass dieser Mitschnitt, von dem Sie eben geredet haben, zeigt, dass Staatspräsident Vucic befreundete Geschäftsleute, seine Kontakte zu diesen Geschäftsleuten nutzen will, um eine Medienmanagerin, die ihm ein Dorn im Auge ist, loszuwerden und mutmaßlich natürlich dann durch jemanden zu ersetzen, der oder die seine Sichtweise der Dinge in Serbien durchsetzt bei der Redaktion. Da sind wir noch nicht, aber in diese Richtung könnte es gehen.
Das hängt alles über Eigentümerstrukturen und über Telekom Srbija als Kabelnetzbetreiber, der dann bestimmte Fernsehkanäle reinnehmen kann oder herauslassen kann zusammen. Und das fällt alles in eine Zeit, in der Serbien seit fast einem Jahr große Demonstrationen hat. Also Zehntausende von Bürgerinnen und Bürgern demonstrieren, angeführt von den Studenten für Rechtsstaatlichkeit, werden von der Polizei drangsaliert. Wie hat N1 als unabhängiger Sender darüber denn berichtet?
Nein, N1, wie Sie sagen, ist unabhängig, hat mit einer großen Sympathie für die Studenten berichtet, für die protestierende Studentenschaft, vielleicht hier und da auch mal mit einer etwas, wie ich finde, zu großen Sympathie. Man darf auch mal kritische Worte über einige, wie ich finde, Fehler dieser Protestbewegung verlieren. Aber insgesamt ist das sozusagen kritischer, unabhängiger Journalismus, wie man ihn eben in den anderen, in den der Regierung folgenden Sendern nicht hören können. Und das können Sie, wenn Sie in eine serbische Familie gehen, können Sie das oft sozusagen an der sonntaglichen Kaffeetafel nachprüfen. Da sehen Sie genau, wer welchen Sender guckt. Und dann zum Teil geht also der Riss durch ganze Familien. Die einen schauen N1, die sind auf Seite der irrenden Studentenschaft und die anderen schauen die Regierungsmedien und halten die dann also für Terroristen oder für ausländisch gesteuerte Kräfte, die das Land unterminieren wollen. Das ist also wirklich eine hochgespaltene Medienlandschaft, die wiederum eigentlich die sich fortsetzt in der Konsumentenschaft. Die Leute, die das eben verfolgen und die dann ihre Meinung daraus ziehen und bilden.
Und wenn jetzt N1 tatsächlich eine andere Chefin bekäme, also vielmehr United Media, das ist die serbische Tochtergesellschaft der ausländischen United Group, also wenn die ersetzt wird, dann ist eben die Hoffnung, dass N1 dann vielleicht nicht mehr so viel über die Proteste berichtet. Hypothetisch, was würde das denn ausmachen in der serbischen Medienlandschaft?
Ja, das wäre nicht gut, weil das natürlich eine wichtige Gegenstimme und ein wichtiges Gegengewicht ist in der öffentlichen Debatte. Ob das jetzt durch den Austausch einer Managerin sofort dazu käme, muss man mal sehen, denn die Redaktion von N1, die führenden Journalisten, die haben sich schon bisher nichts sagen lassen, auch von der jetzigen Managerin, die durchaus, wie ich von Kollegen höre, auch ab und zu mal versucht hat einzugreifen in das redaktionelle Geschehen, vielleicht auch keine Heilige. Aber wenn da sozusagen ein regierungsfreundlicher Manager käme, dann könnte der versuchen, einfach Schritt für Schritt unauffällig eben die Reaktion auf Regierungslinie zu trimmen, indem man Leute dann entlässt und andere Leute einschaut oder indem man Themen einfach anders setzt und ignoriert. Und wir haben ein Beispiel dafür. Es gab in den 90er Jahren einen legendären, kann man glaube ich ohne Übertreibung sagen, serbischen Sender. B92 hieß der. Das war ein Radiosender, der auch eine Internetseite hatte,
Erste Internetprovider war. Also da gab es Internet in Serbien eigentlich noch gar nicht. Und die haben gesagt, hier, damit ihr euch unabhängig informieren könnt, habt ihr Internet.
Genau, also Internet hat natürlich damals in den 90ern, also Mitte der 90er überhaupt nicht und dann erst langsam Ende der 90er eine Rolle gespielt. Aber es war eben ein unabhängiger Sender, der wurde auch ständig in westlichen Medien zitiert, auch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Mein damaliger Vorgänger zitierte dann B92, hat dies gesagt und jenes gesagt und jenes, weil hatte auch Vorteil für diejenigen, die kein Serbisch können. Der hatte auch eine englische Website. Kurzum, das war ein sehr kühner, journalistisch arbeitender, oppositioneller Sender und der ist dann aufgekauft worden wiederum von einem Geschäftskonglomerat, das dem jetzigen Staatspräsidenten Vucic nahesteht oder gemeinsame Interessen geschäftliche verfolgt. Und heute ist dieser selbe Sender, der trägt noch seinen alten klingenden Namen, ist aber vollkommen auf Regierungslinie und da ist von unabhängigem Journalismus keine Rede mehr. Und das wäre dann das Szenario, was man sich vorstellen könnte oder was man befürchten müsste, auch für N1 und ähnliche noch unabhängige Sender.
Ja genau, und das wurde aber dann letzten Endes gar nicht dadurch gemacht, dass man unliebsame politische Meinungen oder Berichte unterdrückt hätte, sondern einfach, dass man es kommerzialisiert hat. Und interessanterweise war für B92, als Milošević den Sender verboten hat und der aus Wohnungen geheim gesendet hat, irgendwo in Serbien oder in Belgrad, da war Radio Free Europe ganz instrumentell, um überhaupt diesen Radiosender übertragen zu können. Und den macht ja jetzt von der anderen Seite der amerikanische Präsident platt. Al Jazeera Balkans hat im Sommer auch gerade dicht gemacht. Also das heißt, so viele unabhängige und vielleicht auch international rezipierte Medienoutlets gibt es überhaupt nicht in Serbien. Und dann kommt noch dazu, dass ja die Studentinnen und Studenten, die Bürgerinnen und Bürger ja eigentlich nur für Rechtsstaatlichkeit demonstrieren. Wenn also jetzt diese Gesamtsituation so ist, wieso gibt es da eigentlich nicht mehr Unterstützung aus der EU, sondern bisher eigentlich nur von der serbischen Diaspora?
Ja, das ist natürlich dann immer die Frage, was genau sollte die Europäische Union machen? Also ich bin überhaupt nicht dafür, dass es gibt jetzt so Forderungen, die Europäische Union sollte die Studierenden, also die Studenten und Studentinnen unterstützen. Das finde ich nicht eine gute Idee, weil wir noch gar nicht genau wissen, was sind diese Studentinnen und Studenten eigentlich. Es soll ja eine Studentenliste geben für die Parlamentswahl, wenn sie dann irgendwann mal ausgerufen wird. Aber wir kennen diese Liste nicht, wir wissen nicht, wer da drauf ist, wir wissen überhaupt nicht, wie die sich positionieren. Ich finde, der richtige erste Schritt wäre, dass die Europäische Union und übrigens auch Deutschland ihre offene, zum Teil Unterstützung für das System Vucic zurückfährt bzw. entzieht. Was aber nicht bedeutet in der anderen Fassung dieser Variante, dass dann die Studentenbewegung unterstützt werden soll. Zumal man auch fragen soll, ich fragen muss, was heißt denn das überhaupt? Also die Europäische Union kann ja nicht deren Wahlkampagne machen und sollte sie auch nicht, weil wir im Moment eben noch nicht genau wissen, was diese Bewegung ist. Ja, viele protestieren für Rechtsstaatlichkeit. Aber diese Bewegung ist heterogen und es gibt da auch Ziele von einigen, sagen wir mal, in dieser sehr breit aufgestellten Studentenbewegung, die sich die Europäische Union bestimmt nicht zu eigen machen sollte. Zu den Medien noch eine Anmerkung. Ich merke ja, dass Sie das Land auch selber sehr gut kennen. Es geht eben auch um die Frage der Frequenzen. Also N1 hat keine nationale Frequenz. Das heißt, es kann in Großstädten über Kabelprovider empfangen werden. Es ist aber nicht so wie der öffentlich-rechtliche Sender oder einige der Vucic genehmen, um nicht zu sagen hörigen Sender, die sozusagen, egal wo man ist, seinen Fernseher einschaltet in Serbien und dann dieses Programm empfangen kann. Und Vucic hat es immer verhindert, dass eben unabhängige Sender eine nationale weite Frequenz bekommen. Das war auch mal eine Forderung der Studentenschaft, der Studierenden, dass eben ein unabhängiger Sender eine nationale Frequenz bekommen muss, damit er nicht nur in den Großstädten für ein ausgewähltes Publikum zu empfangen ist.
Und deswegen ist doch, habe ich dann richtig verstanden, oder? Telekom Srbija, so ein wichtiger Player, weil die eben das Kabelnetzwerk betreiben und da immer je nach Kanal entscheiden können, bekommt N1 jetzt hier einen Platz oder nicht?
Also das ist das eine. Das eine ist zunächst mal die Behörde, die überhaupt zulässt, wer überhaupt nationalweit senden darf. Und dann, was Telekom Srbija machen kann, das ist auch passiert. Also man schaltet dann den Fernseher ein und dann hat man halt die ersten 10 Programme. Das ist halt der öffentlich-rechtliche, der ist etwas weniger primitiv als diese Privatsender, die für die Regierung trommeln, aber jetzt auch nicht unbedingt unabhängiger Journalismus, so wie wir ihn von öffentlich-rechtlichen kennen. Und dann gibt es halt einige Privatsender und was am Anfang gemacht wurde, dann wurde zum Beispiel die Stelle, an der N1 auffindbar ist, ständig verschoben, rückte immer weiter nach unten. Da mussten sie sich irgendwann durchklicken bis zum Programm, ich denke mir das jetzt aus, was weiß ich, 335, bis sie da waren. Also man kann da auch mit solchen Methoden arbeiten. Und es gibt da unheimlich viele Tricks, da werden alle Register gezogen.
Vielen Dank, Michael Martens, über die Situation des unabhängigen Fernsehsenders N1 in Serbien, der womöglich eine neue Chefin bekommt und dann in der Theorie keine regierungskritischen Berichte mehr sendet. Danke sehr.
Danke Ihnen.
Und jetzt guckt Tobias Wenzel noch in die Feuilletons von morgen in der Kulturpresseschau.
Kürzlich saß ein ekliges Vieh auf meiner Schulter, das ich sofort gegoogelt habe, schreibt Hilmar Klute in der Süddeutschen Zeitung. Früher hat man Insekten erschlagen, heute googelt man sie. Ich glaube, die Menschheit hat sich wirklich weiterentwickelt. Die meisten Themen der Feuilletons vom Dienstag widersprechen allerdings Klutes Annahme. Da ist etwa die Lage in Georgien. Dort wird gerade teils brutal gegen friedlich Demonstrierende vorgegangen, für die die Regierungspartei Georgischer Traum ein repressiver Albtraum ist. Und wer sich hinreißen lässt, einem Polizisten eine symbolische Ohrfeige zu verpassen, muss mit mehrjährigen Haftstrafen rechnen, schreibt der Dichter und Journalist Norbert Hummelt aus Georgien für den Tagesspiegel. Kann man in Georgien Urlaub machen, ohne von diesen bedrückenden Dingen Kenntnis zu nehmen? Fragt er. Er selbst kann das offensichtlich nicht, denn ihn scheint die politische Lage dieses Landes zu bedrücken, das sich immer mehr auf Russland zubewegt. Über Wladimir Putin schreibt der russische Schachweltmeister und Oppositionelle Garry Kasparow in der Welt: Jetzt hat er Drohnen nach Polen, einem NATO-Mitglied, geschickt, um die Lage für eine Ausweitung seines Angriffs auf den Westen zu sondieren. Und dennoch hat kein einziger europäischer Politiker die einfachen Worte gesagt: Wir befinden uns im Krieg. Stattdessen würden sie Euphemismen wie Verletzung des Luftraums gebrauchen. Man müsse sich die Kriegslage eingestehen, die Ukraine massiv unterstützen und die freie Welt auf dem Schlachtfeld verteidigen. Wer da in der Hoffnung auf eine pazifistischere Einschätzung das Feuilleton der Frankfurter Rundschau aufschlägt, wird enttäuscht. Wie weit ist Putin bereit zu gehen, fragt Stefan Brändle die US-amerikanisch-polnische Historikerin und Russland-Expertin Anne Applebaum. Die antwortet: Putin wird älter, er ist 72 und laut Gerüchten krank. Er will noch zu Lebzeiten die Ausdehnung des sowjetischen Imperiums wiederherstellen. Das sollte gerade dem deutschen Publikum zu denken geben. So schwer uns die Vorstellung fällt, zählt Putin zu diesem Imperium auch Berlin und Deutschland. Ob Putin dann wohl die Finanzierung der nächsten Berlin Art Week übernimmt? Von der diesjährigen schildern mehrere Taz-Autoren Eindrücke. Im Rahmen dieses Kunstfestivals wurde das Projekt Maximal vorgestellt. Die Künstlerin Katrin Hoffmann verliert ihr Kreuzberger Atelier, weil dort luxuriöse Eigentumswohnungen entstehen sollen, und hat deshalb rund 40 Künstlerinnen eingeladen, es vor dem Auszug noch einmal richtig künstlerisch krachen zu lassen. Maximal eben. Beate Scheder von der Taz ist angetan von der besonderen Weise, die Kunstwerke zu präsentieren. Voreinander, hintereinander, übereinander sind kleine und große Arbeiten in drei Räumen platziert. Die Kunst bedrängt und verdrängt sich gegenseitig, schreibt Scheder. Das Schärfste aber ist, dass manche der Werke bei Maximal erst gar nicht zu sehen, sondern unter den hübsch drapierten Falten eines Tuchs verborgen sind. Sichtbarkeit, die Währung der Kunst, einfach mal auszuhebeln, das muss man sich trauen. Wer dachte, die Plastiktüten in der Biomülltonne werde schon niemand sehen, hat nun ein Problem in einigen deutschen Städten, denn dort wird die Biotonne kontrolliert. Hans Zippert inspiriert das in seiner satirischen Kolumne für die Welt zur Aussage: Bürger, die nicht genug Biomüll zum Befüllen der Tonne erzeugen können, müssen einen Antrag auf Biomüllgrundsicherung stellen.
Tobias Wenzel und die Kulturpresseschau. Schönen Abend, gute Nacht von mir, Vivian Berkowitsch.